Hallo und herzlich willkommen bei der 46. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo zusammen.
Seid. Ich wollte gerade vorschlagen, dass ich diesmal anfange mit Hallo Tim, wie geht's?
Also und ja, dann okay. Dann
fangen wir mal fast jedes Mal fallen wir uns dabei
okay.
ins Wort.
Okay, danke. Gut, dann fangen wir nochmal an.
Tim, moin, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Seid. Danke, wie geht's dir?
Soweit alles gut. Ich bin ein bisschen müde, aber gut, das ist irgendwie Teil, also weiß ich auch nicht, wir nehmen hier kleiner Zeitdisclaimer kurz nach der Zeitumstellung auf und ich weiß gar nicht, ob ich die besser oder schlechter wegstecke als damals, aber wie es auch ist, ein bisschen müde bin ich gerade, aber das passt schon.
Damit nimmst du die Antwort auf die Frage vorweg, die ich dir zu Beginn stellen wollte, nämlich genau, wie du die Zeitumstellung erlebt hast und vor allem, ob das bei euch auf der Arbeit irgendwelche Konsequenzen hat. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade Wochenende die Zeit umgestellt, von Winterzeit auf Sommerzeit, sprich die Uhren um eine Stunde vor, also eine Stunde weniger Schlaf.
Das ist ja quasi eine unkompliziertere Zeitumstellung, muss man sagen, ja, weil die einfach der 2-Uhr-Slot wegfällt. Klar, man muss gucken, dass man die Prozesse schneller erledigt kriegt, potenziell ist man zu spät oder sowas. Aber ich glaube, die Herbstzeitumstellung, wo es ja zweimal zum Beispiel 2.30 Uhr gibt, das ist, glaube ich, nicht ohne operationell, wenn man da tatsächlich in einem 2.30 Uhr Zeitfenster was erledigt haben will oder so.
Ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass da nicht jedes Jahr die weltweite IT zusammenbricht. Zumindest in den Ländern, wo die Uhren umgestellt werden.
Ja, zumindest hat man da glücklicherweise UTC und kann im Zweifelsfall im Hintergrund alles
nachkoordinieren. Das ist nämlich genau der Punkt. Und ich musste gerade erst noch an Y2K denken, als vor ja mittlerweile 26, 27 Jahren alle Angst hatten, dass bei der Umstellung vom 1900 auf 2000 die weltweiten Computersysteme zusammenbrechen, was ja zum Glück nicht eingetreten ist. Aber du hast natürlich recht, in der Fliegerei und hoffentlich auch in allen anderen Systemen läuft hoffentlich eine Systemuhr einfach weiter, der es ziemlich egal ist, ob Sommerzeit oder Winterzeit ist. Und in unserem Fall ist es eben UTC, also Universal Time Coordinated. Vereinfacht gesagt Greenwich Mean Time, also die Zeit, die am Nullmeridian.
Entschuldigung, warum sagst du vereinfacht gesagt? Das ist doch die Greenwich Nullmeridianzeit, oder?
Ja, genau genommen von der Definition her ist es nicht ganz das Gleiche. Da gibt es ein paar Feinheiten,
die interessant. Okay.
Mir auch nochmal genau nachgucken müsste. Vor allem, wenn es das Gleiche wäre, würde es ja auch gleich heißen.
Das stimmt.
Und das unterschiedlich heißt, ja. Wird es auch Unterschiede geben in der genauen Definition und auch in der Anwendung. Aber das ist letztendlich die Weltzeit, genau, die auf London-Zeit basiert und die sich auch nicht ändert mit Sommer- und Winterzeit.
Warum nennt man die eigentlich Zulu-Zeit? Also als kleiner Hinweis, wenn man eine Zeit angibt, dann ist es ja es ist ja tatsächlich oft so, dass man zum Beispiel schreibt, was weiß ich, 17.40 Uhr und dann würde man MESZ für mitteleuropäische Sommerzeit oder Middle European Summer Time
dazu schreiben. Das ist dann CET, Central European Time.
Oder Central Europe, ist es Central European?
Ja, CET oder CEST, Central European Summer Time.
Ach so, im Englischen natürlich, nicht Mittel. Ja, 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 okay. Ach so, so meinst du das. Aber im Deutschen ist schon MESZ, ne?
Genau.
Genau. Ja. Und dann gibt es auch PST, Pacific, oder PCT, Pacific Coastal Time an den USA. Ich habe keine Ahnung. Und wenn man die UTC-Zeit benutzt, dann schreibt man da unter Umständen ein U. Ich glaube, ich habe schon mal Us gesehen, aber ganz oft schreibt man Z hin. Oder einfach Z ist die Standardzeit.
Ich kenne es als Z, genau.
Okay, Tim hat heftigst mit dem Kopf geschüttelt, als ich U gesagt habe. Aber Z, ja.
Das würde komisch aussehen. Trotzdem frage ich mich, wie du auch, wo das Zulu herkommt. Können okay. wir mal klären. Gute ja, Frage. Klar. Was ich tatsächlich erlebt habe, und deswegen ist das lustig, dass du das ansprichst, seit mit der doppelten Uhrzeit, dass ich genau einmal beim Fliegen den Fall hatte, dass wir uns da genau versichern mussten, welche Zeit jetzt eigentlich gemeint ist. Kurz zu der Situation. Wir sind geflogen und waren über Nacht, ich meine, auf Zypern in Larnaca und sollten dann in der Nacht weiterfliegen. Und dann wird immer ein sogenannter Pickup im Hotel vereinbart, also die Uhrzeit, zu der uns der Transport abholt, der uns zum Flughafen bringt. Und diese Zeit wird von der Station von vor Ort festgelegt, weil die natürlich am besten abschätzen können, wie lange so eine Fahrt dauert, je nach Tageszeit und Verkehrssituation. Und dann immer in Local Time, also LT, sprich Ortszeit, übermittelt, weil natürlich die Station bei den Passagierprozessen immer mit Ortszeit arbeitet, weil die Passagiere ja wissen, auf wie viel Uhr es auf ihrer Uhr ist, wenn sie losfliegen und wenn sie ankommen. Und auf dieser Zeit basiert dann eben auch die sogenannte Pickup-Time. Und jetzt kam es tatsächlich dazu, dass diese Pickup-Time genau zwischen 2 und 3 Uhr nachts war, in der Nacht, wo auch auf Zypern die Uhr umgestellt wurde, sodass wir mehrmals vorwärts und rückwärts gerechnet haben und am Ende auch mit der Station uns nochmal abgestimmt haben, dass wir alle auch wirklich genau die gleiche Uhrzeit meinen, nämlich entweder das erste Mal 2.30 Uhr oder das zweite Mal 2.30 Uhr in der Nacht. Und das fand ich ganz spannend. Und das war das erste und einzige Mal, dass ich tatsächlich auch eine praktische Anwendung hatte, wo das nicht ganz eindeutig war, welche Uhrzeit jetzt eigentlich gemeint ist. Wir konnten es dann klären und es waren zum Glück auch alle pünktlich da und der Flug konnte auch rechtzeitig starten.
Ja, interessant mit deiner Pickup-Time. Wo war das denn? Darf ich mal fragen? Zypern. Ah ja, Zypern hast du gerade erwähnt. Ja, ja,
klar. Lanaka,
genau. Ja. Ja, das ist sowieso auch immer dieses ganze Hin und Her mit Local-Time, UTC-Zeit, aber dann hast du auch noch die Local-Time Frankfurt potenziell immer, die mit reinfließt und so. In welcher Zeitzone zählt deine Ruhezeit? Wahrscheinlich an deinem Heimat, also an deinem Startflughafen jeweils, ne?
Da ist grundsätzlich die Local-Time ausschlaggebend, wobei dann immer noch betrachtet werden muss, ob wir in der jeweiligen Zeitzone akklimatisiert sind, also ob unsere innere Uhr sich schon quasi auf die jeweilige Zeit eingestellt hat oder ob wir da so weit weg sind, dass das asynchron läuft. Ist relativ.
Dann ist ja noch faszinierender wahrscheinlich bei der Cargo, wo du damals geflogen bist, bei den Flügen rund um die Welt, die du dir ja auch gemacht hast. Ja, da ist ja bestimmt, da sind ja also die Berechnungsgrundlagen, um da die Ruhezeit quasi reinzuhalten und so.
Ja, letztendlich hatte ich dann mental immer 3 Uhren am Laufen, nämlich die Uhrzeit zu Hause, die Uhrzeit von da, wo ich gerade bin und die Uhrzeit von da, wo ich als nächstes hinfliege. Und die waren teilweise Stunden auseinander. Und das ist auf der Passagierlangstrecke sicherlich ähnlich, nur fliegen die meistens irgendwo hin, bleiben dann da 1, 2, 3 Tage und fliegen dann zurück. Bei der Fracht sind wir irgendwo hingeflogen, was meist oder oft nicht ganz so weit war. 6 Stunden nach Dakar zum Beispiel, da waren es dann nur 1 oder 2 Stunden Zeitunterschied. Und dann nochmal 6 Stunden weiter am nächsten oder übernächsten Tag, dann nach Südamerika mit wieder 3 Stunden Zeitunterschied. Oder Richtung Osten nach Indien mit 4,5 Stunden, auch ganz interessant. Indien hat als Zeitunterschied 4,5 Stunden. Frage, weißt du, wo es herkommt? Und dann ging es aber noch weiter Richtung Hongkong zum Beispiel und dann wieder 4,5 Stunden oder 5,5 Stunden Zeitunterschied.
Indien, das wird wahrscheinlich ein Kompromiss sein oder sowas, oder? Ich weiß es gar nicht. Man konnte sich nicht einigen, ob Pakistan 5 kriegt und Indien 4 oder was und dann hat man da irgendwie einen Kompromiss. Nee, weiß ich nicht. Nee.
Ich habe gehört, das liegt daran, dass Indien ja mal eine britische Kolonie war und zu England der Zeitunterschied dann 5,5 Stunden beträgt. Und das dann insofern ganz einfach ist, weil du einfach nur die Uhr umdrehen musst. Wenn du einmal umdrehst, also wirklich physisch um 180 Grad drehst, dass oben unten und unten oben ist, dann hast du den Zeitunterschied zwischen Großbritannien oder England
aber bei und Indien. Bei 5,5 Stunden, aber es langt nur knapp, weil die halbe Stunde fehlt ja, ne?
Ja, aber dadurch, dass du die Uhr quasi umdrehst, kompensierst du die halbe Stunde. Weil durch die Umdrehen drehst du ja quasi das Ziffernblatt auch eine halbe Stunde.
Ach so. Okay, ja, sehr gut. Also, kann sein,
aber,
ja.
Aber das ist schon eine Nerdfrage oder ein Nerdwissen. Ja. Aus der Reihe unnützes Wissen. Ich fand es also ganz lustig, weil wir uns auch gewundert haben, warum da die Zeitverschiebung eine halbe Stunde ist. Und das macht es ja gerade der heutigen Zeit relativ unpraktisch.
Aber du hattest mich ja noch gefragt, ob das irgendwelche operationellen Bewandtnisse für mich hat. Ganz dadurch, dass wir uns ja eigentlich immer im Local-Zeitraum bewegen, für uns selbst, also keine Ahnung, Pausenplanung und wann löse ich dich ab und wann kommt der und der zum Dienst, da reden wir über Local-Zeiten und die ändern sich ja nicht so doll. Und operationell alles in UTC stattfindet für uns, also wirklich alles, keine Ahnung, wir gucken uns die Startzeitgaben an, also den Zeitpunkt, zu dem Flieger gestartet ist, gucken wir uns in UTC an, wir kriegen die Anmeldung für TRAS in UTC, also das ist für uns alles in UTC, auch unsere Estimates zum Beispiel, also unsere Koordinationszeiten, die wir mit anderen Units koordinieren, das geben wir alles in UGC an. Deswegen hat das nicht wirklich eine große Relevanz für uns, außer zwei, und zwar einmal der Verschlafer 6 Uhr Dienst bei der Zeitumstellung im Frühjahr, wenn eine Stunde fehlt, ja, das ist, also jetzt, das ist ein Scherz natürlich, es passiert bei weitem nicht so oft, wie man meinen könnte, weil es die Leute doch gebacken kriegen mittlerweile im Zeitalter des modernen Handys, was ja einfach, das passt sich ja einfach an und dann hast du einfach die richtige Zeit und wirst leider mit einer Stunde weniger Schlaf, aber wirst trotzdem richtig geweckt. Und interessant ist dann aber natürlich ein bisschen, also das ist ja nicht mehr natürlich, sondern die Pausenplanung einfach, aber das werden alle Leute haben, die an dem Tag einen Nachtdienst machen. Im Winter musst du halt einfach eine Stunde länger arbeiten in der Zeitumstellung im Herbst und im Frühjahr der Nachtdienst, der vergeht halt schneller. Aber da bin ich dazu übergegangen, ich hatte schon mal die Nachtdienst im Herbst. Ich bin dann einfach dazu übergegangen, die Pausenplanung, die wir dann machen, weil wir ja, wir rotieren ja zu dritt oder zu viert oder zu zweit. Ich habe keine Ahnung, wie genau rotiert wird in den einzelnen Units. Bei uns sind wir 3 Leute. Da rotiert man ja durch. Und wir haben dann einfach statt in der Local-Zeit die Pausen zu planen, einmal ausnahmsweise UTC geplant, weil das dann für uns leichter darstellbar war. Das war dann einfach, jeder wusste dann so, ah, ich habe jetzt einen 4-Stunden-Zeitslot und dann ist gut. Da musste man nicht drüber nachdenken, ob das erste 2.30 Uhr ist oder das zweite 2.30 Uhr. Bei der Bahn habe ich interessanterweise mal gesehen, ich weiß nicht, ob das immer so ist, ich habe da gerade, weil es um die Zeitumstellung ging, in einem Forum was gelesen. Die stehen dann tatsächlich oftmals einfach eine Stunde an dem Bahnhof rum im Herbst, weil die Zeitumstellung im Frühjahr kannst du natürlich sehr leicht einpreisen, dass du, also der Zug hatte ganz konkret im DB-Navigator, der angezeigt wurde, wäre geplant gewesen für 1.56 Uhr und hatte dann 4 Minuten Verspätung und kam dann um 3 Uhr immer noch pünktlich an, weil halt diese Zeitumstellung da einfach mit reingerechnet wurde. Ich tippe mal, dass das operationell schwieriger darstellbar ist in der Herbstzeitumstellung, dass du dann da plötzlich wirklich auch in einem DB-Navigator zweimal dieselbe Uhrzeit hast und deswegen stehen die dann einfach rum, bis wirklich 2.30 Uhr ist und die nächste volle Stunde 3 Uhr ist und nicht 2.30 Uhr und die nächste volle Stunde 2 Uhr. Aber ob das immer so ist, weiß ich nicht. Also gerade ein Cargo könnte ich mir vorstellen, dass der einfach durchfährt, aber keine Ahnung, vielleicht kann uns hier ein Zuhörer erhellen.
Wahrscheinlich ist jedenfalls auch interessant für die Zeitberechnung, wie lange Dinge dann dauern. Zum Beispiel bei Schlaf-Apps oder wenn man Wecker-Apps anguckt, die kriegen das ja auf die Reihe und zeigen dir auch an, wie viel Schlaf du dann bekommen wirst oder bekommen hast, bis der Wecker klingelt. Also die rechnen das ein. Das finde ich ja, schon genau. Mal ganz, ganz gut. Und was wir hatten, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, gerade auf der Langstrecke und bei der Cargo ist es natürlich schon relevant, ob wir jetzt von UTC oder von Local Time reden, vor allem was das Datum angeht, wann ein Flug stattfindet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flug habe, der ich nehme jetzt wieder Indien, morgens um 2 Uhr Ortszeit startet, dann ist das Datum des Fluges zwar nach Ortszeit schon von dem Tag, aber nach UTC immer noch vom Tag davor. Und dann ist es natürlich für uns, für diverse Systeme wichtig, von welchem Datum der Flug denn jetzt eigentlich ist. Ob das von Local Time der Tag ist oder ob das Datum noch von UTC relevant ist.
Dieses ganze Thema mit der Zeit, also ne, das mit den Verschiebungen und neues Datum, altes Datum, auch wenn man jetzt irgendwie quasi nach Osten oder Westen fliegt, da hat ja die Zeitverschiebung auch unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper, weil das eine Mal rast der Tag ja an dir vorbei. Ich glaube, das ist in der Variante, wenn du von West nach Ost fliegst, ne, weil dann fliegst du ja schnell genau. Mit der Zeit noch zusätzlich noch mit. Das heißt,
dann hast du einen sehr kurzen Tag oder eine sehr kurze Nacht, genau.
Während du ja von Ost nach West, bleibt ja die Nacht ewig lang. Das kann ich mich daran erinnern, dass wir damals auf unserem Flug, der in Hongkong gestartet ist, kurz vor Mitternacht, und du landest morgens um 5 in Frankfurt. Also du bist wirklich, du hast quasi nur 5 Stunden von der Local-Zeit bis zur Local-Zeit Zeitunterschied, obwohl dein Flug 13 Stunden ging. Das fand ich total faszinierend. Aber was das dann für eine Auswirkung auf mich hat, wo schlafe ich besser, wann, wie, ach Gott, da komme ich jedes Mal durcheinander. Ich bin da auch nicht so erfahren drin. Ich stolper dann auch jedes Mal wieder in einen ganz brutalen Jetlag rein, wo ich noch weiß, ich bin einmal nach Osten geflogen und da haben wir haben es nicht geschafft, den Tag über wach zu bleiben und sind alle ohnmächtig umgekippt um 6 Uhr und waren dann am nächsten Morgen um 2 Uhr local wach oder so. Und dann sind wir erstmal um 2 Uhr in dem Hotel rumgestreunt. Naja, gut, so
ist es. Ich kann mich auch erinnern an Rechenaufgaben an der Flugschule und dann in der Prüfung beim Luftfahrtbundesamt, die formuliert waren im Sinne von, sie starten am 28. Februar 2000 um 22 Uhr Ortszeit in Honolulu und fliegen nach Tokio. Der Flug dauert 10 Stunden. Wann kommen Sie Ortszeit in Tokio an?
Guten Morgen, Datumsgrenze.
Datumsgrenze, Schaltjahr und so weiter. Genau, da kommen ganz viele spannende Aspekte mit rein. Ein letzter Aspekt zu dem Thema und dann haben wir es schon wieder geschafft, eine gute Viertelstunde über eigentlich ein, wie ich dachte, nur sehr kleines Thema, nur eine Frage zu sprechen. Nämlich indirekt hat das Thema Zeitumstellung für uns beide auch Konsequenzen, weil nämlich zur Zeitumstellung immer auch die Flugpläne umgestellt werden. Es gibt immer den Sommerflugplan und den Winterflugplan und der Sommerflugplan ist für uns alle, glaube ich, der vollere, weil einfach viel mehr Flüge im Sommer stattfinden und meistens ist der Stichtag dann immer das Wochenende, so merke ich mir das immer, das Wochenende, wo die Zeit umgestellt wird. Interessanterweise ist das Winterhalbjahr 5 Monate lang, also einen Monat kürzer, beziehungsweise 2 Monate kürzer sogar als das Sommerhalbjahr, weil wir reden ja dann von März bis Oktober und da habe ich quasi Ende März bis Ende Oktober und da sind das quasi 7 Monate und im Winter sind es dann eben nur 5 Monate. Aber das ist immer der Punkt, wo dann für uns beide, denke ich, die Arbeitsbelastung etwas zunimmt und auch wieder abnimmt.
Ja, die Flugpläne ändern sich zwar, aber ich weiß gar nicht, ob das der Verkehr direkt mit dem Sommerflugplan für uns so krass ansteigt. Eurer dürfte sich ja auch noch deutlich weiter verdichten hin zu den Sommermonaten, zu den Sommerferien. Da macht ihr natürlich eine bedarfsgerechte Planung, dass ihr quasi mehr fliegt, wenn, also mehr Urlaubsflüge anbietet, wenn die Ferien dann tatsächlich losgehen, die in Deutschland sind oder so. Oder ist euer Flugplan den gesamten Sommer über quasi identisch? Nee, oder?
Das nicht. Das ist schon bedarfsabhängig, je nach Ferienzeit. Und das ist jetzt kein Riesensprung, aber es ist schon so, dass viele Flüge dann wirklich zu dem Wochenende aufgenommen werden. Es liegt auch ein Stück weit daran, dass natürlich Slots beantragt werden müssen und Slots vergeben werden und die dann auch für bestimmte Zeiträume vergeben werden. Und da ist eben maßgeblich in der Fliegerwelt das Sommerhalbjahr und das Winterhalbjahr, das eben wie gesagt an diesen beiden Wochenenden beginnt und endet und dann je nach Strecke und je nach Kapazität und eben je nach Slot die Fluggesellschaften dann diese Flüge anbieten können oder sogar müssen. Und darüber hinaus, wie du es auch gesagt hast, seit den Ferienzeiten natürlich noch zusätzliche Flüge eingeplant werden können. Und ich habe auch gehört, und das ist zum Beispiel ein spannendes aktuelles Thema, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage natürlich in einige Regionen jetzt nicht geflogen werden kann und da die Flüge gestrichen wurden und da kurzfristig entweder Ersatzflüge in die Flugpläne aufgenommen wurden, um Passagiere in Regionen zu transportieren, wo normalerweise umgestiegen würde oder eben zusätzlich, weil Kapazitäten frei geworden sind, einfach andere Flüge anbieten können, für die eine Nachfrage da ist, die man vorher nicht bedienen konnte. Also da kann auch durchaus kurzfristig reagiert werden.
Okay. Ja, bei uns ist tatsächlich der graduelle Verlauf ist schon, es gibt eine Umstellung zum Sommerflugplan und bei uns ändern sich auch ganz viele Verfahren zum Sommerflugplan, aber der wirkliche Mehr an Verkehr, also dieser Pulk an, wir haben viel mehr zu tun, dauerhaft und so, der kommt gefühlt ein bisschen später, wenn es noch ein Tuck wärmer wird, gefühlt. Na, die Zahlen könnten auch mich da Lügen strafen, aber ich glaube schon, dass es, also kann man so sagen, weil wir schon doppelt so viel im Juli arbeiten wie im März und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern graduell. Und dann natürlich sind die Gewitter bei uns viel, viel, viel relevanter und interessanter bezüglich unserer Arbeitslast. Was sich eigentlich hauptsächlich ändert, ist, dass, keine Ahnung, die Wizz One Mike November, die vorher von London nach Wroclaw geflogen ist, die heißt jetzt, wenn sie von London nach Wroclaw fliegt plötzlich Wizz 5 Quebec Papa. Ja, also es ist irgendwie ein bisschen so, dass die Flugzeuge, die Ziele bedienen, ein halbes Jahr lang immer mit demselben Rufzeichen begleiten.
Ja.
Und dieses Rufzeichen ändert sich dann plötzlich. Ja, also während die Lufthansa 728 weiterhin die Lufthansa 728 bleibt, das ist ja bei der LH ich weiß gar nicht, ob es eine Besonderheit ist, bei der Swiss ist es auch so, ja. Die Swiss 131 ist halt genau die eine Swiss. Ich glaube, 131 ist das Lex Los Angeles. Ah, ich bin mir gar nicht sicher gerade, ja.
Also die Lufthansa 728 fliegt von Frankfurt nach Shanghai.
Genau, das ist schon immer so und das ist auch damals so gewesen. das wird auch in 15 Jahren so bleiben, genauso wie die Lufthansa One morgens, sorry, die Lufthansa 401, Entschuldigung, der New York-Flieger ist der erste, der morgen rausgeht und den wird die Lufthansa auch niemals wahrscheinlich hergeben, genauso wie, Swiss 131 fliegt nach Hurghada, das war falsch. Ich dachte irgendwie, Swiss 131 ist der, der nach LA fliegt, ich habe kurz nachgeguckt, aber ist ja auch egal. Das ist das, was sich ändert bei uns, dass die dann anders heißen, aber das ist ja nicht relevant, wirklich.
Interessanterweise war dieses Jahr ja auch der Ferienbeginn, zumindest in Hessen und ich glaube auch in anderen Bundesländern, dass in dem Wochenende der Zeitumstellung auch die Osterferien angefangen. Insofern wird wahrscheinlich schon deutlich mehr Verkehr jetzt auch in diesen Wochen und Tagen da sein. Und tatsächlich, ich darf nächste Woche auch über Ostern fliegen, habe da zum Beispiel einen Flug nach Malta und einen Flug nach Alicante, wo ich noch gar nicht hingeflogen bin.
Ich werde berichten, ich werde nämlich auch über Ostern arbeiten. Ich habe ganz fleißig eine ganz komplette Osterschicht mitgenommen dieses Mal. Sonst ist der Kelch an mir Ostern oft vorbeigegangen. Wieso, weiß ich gar nicht. Das ist mir, also es ist natürlich nettes Fest und so, Feiertage, alle zusammen. Aber na gut, diesmal arbeite ich da.
Mal sehen, ob ihr uns hören seid.
Genau. Aber apropos Änderung der Flugpläne, ja. Wie geht dieser Spruch? Welcher Monat bringt immer was Neues?
Alles neu macht der Mai.
Alles neu macht der Mai. Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber ich habe letztens mitbekommen, ich habe ja einen Kumpel, der kümmert sich bei uns um CPDRC und CPDRC ist irgendwie teilweise technisch auf derselben Basis wie ADS-C und die ersten Flieger sind ADS-C-equipped und es gibt EU-Mandate, dass wir demnächst ADS-C einbauen müssen, beziehungsweise dass wir das nicht nur einbauen müssen, wir haben das schon eingebaut bei uns, aber dass wir das auch operationell darstellen müssen. Kurzer Hintergrund, ADS-B ist im Prinzip also das ist jetzt sehr oberflächlich, ja. Die Technologie, mit der Flightradar24 es ermöglicht hat, dass jeder von uns zu Hause sehen kann, wo welcher Flieger wann rumfliegt, solange du irgendwo in der Nähe eine Bodenstation hast. Das war ADS-B. Wir nutzen tatsächlich auch ADS-B ein bisschen in der Fliegerei. Zum Beispiel haben wir rund um den Flughafen Frankfurt eine einsekündige Abtastrate. Also ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, Tim, unsere Flugzeugpositionen auf dem Radar aktualisieren sich alle 5 Sekunden. Mhm. Das ist tatsächlich damals rein technisch bedingt, aber man hat es so auch gelassen, weil das für uns sich auch immer noch gut anfühlt, selbst wenn wir auch andere Abtastmöglichkeiten haben wie Radar. Aber damals hat einfach das Radar sich so gedreht, dass er alle 5 Sekunden uns neue Projektionen eines Flugzeugs dargestellt hat. Das ist bei mir heute auch immer noch so. Also man sieht auch so leicht, dass sich mein Bild, ich fange anders an, das Radarbild damals, weil das ja natürlich eine sich drehende Scheibe war, das Radarbild hat sich auch wirklich im Uhrzeigersinn immer aufgebaut. Also die Blips, das ist ein Flugzeugziel auf unserem Radarbildschirm, die haben sich wirklich im Uhrzeigersinn quasi wurden die Positionen aktualisiert. Und bei mir ist es so ein, ich glaube, das läuft von oben nach unten jetzt durch, aber trotzdem haben wir immer noch diese 5 Sekunden. Und die Kollegen in Frankfurt Approach zum Beispiel, weil die das, weil das einfach viel, viel relevanter ist, dreht der Flieger tatsächlich, fliegt, dreht er noch nicht. Und wenn man sich das quasi überlegt, bei mir brauchen 3 Updates 15 Sekunden und potenziell dreht er beim zweiten Update noch nicht. Das heißt, ich habe wirklich eine Zeit von 15 Sekunden, um zu erfahren, habe ich die Freigabe, die ich ihm gegeben habe, ist die erfolgreich gewesen. Und die am Frankfurt Approach mit ihrer einsekündigen Abtastrate können natürlich viel schneller darauf reagieren, falls ein Flieger nicht anfängt zu drehen, dass man dann eine angepasste Rate anweist, weil dort ja auch die Lufträume noch viel enger genutzt werden. Und das stellen die Kollegen in Frankfurt tatsächlich mit ADS-B da. Also die haben da nicht ganz, ganz, ganz viele Radaranlagen, die sich gegenseitig interpoliert überlagern, sondern schlicht und ergreifend ADS-B-Abtaster, die sogar, ich glaube, ADS-B von der Technologie her kann, ich glaube, 50 Mal pro Sekunde abtasten. Ich weiß es gar nicht, egal. Und die Weiterentwicklung des Ganzen, beziehungsweise der nächste Schritt, der weitergedacht wird, bei ADS-B empfängt man im Grunde, wenn man möchte, ganz, ganz viele Daten aus dem Flieger, wie zum Beispiel Rufzeichen und die aktuelle Sink- und Steigfreigabe. Es gibt dann verschiedene Modi, die das Ding bedienen kann. Aber was man zum Beispiel noch nicht mit übermitteln kann, ist wirklich einen umfassenden Datensatz. Und dafür gibt es die Weiterentwicklung ADS-C. Das ist jetzt meine, auch als Nutzer, aus meiner Perspektive fast schon laienhaft gesprochen. Ich glaube, wenn da ein Ingenieur, der das Zeug mitentwickelt hat, gerade mithört, dem kräuseln sich die Fingernägel, Entschuldigung dafür, wenn uns da jemand technisch auf den neuesten Stand bringen will, höre ich mir das gerne an und gebe das dann auch wieder. Aber ADSC ist quasi einfach die Weiterentwicklung des Ganzen, wo dann der Flieger auch imstande ist, wirklich einen umfassenden Datensatz mit zu übermitteln. Und eine der zum Beispiel für uns sehr relevanten Informationen ist ja, ihr Flieger, wenn ihr da unterwegs seid, ihr habt ja immer, das haben wir schon mal erwähnt, sehr, sehr genaue Berechnungen anhand des Windes, den der Flieger aktuell misst, anhand des Windes, den der Flieger von den ganzen verschiedenen eingespeisten Datenquellen auf seiner Flugstrecke erwartet, aber auch anhand der Performance des Fliegers. Ihr wisst ja ziemlich genau, wann ihr sinken wollt, wann ihr steigen wollt, wie gut ihr steigen wollt, wann der Flieger seine Reiseflughöhe erreicht hat und wann er sie dann wieder verlassen will. Und die Daten unter anderem, das ist bestimmt noch mehr, hätten wir gern. Und das ist mit ADSC möglich. Und die DFS beziehungsweise alle Flugsicherungsorganisationen in Europa sind per EU-Verordnung mandatiert, das einzubauen und anzubieten. Und die neueren Flieger, die aktuell so auf den Markt kommen, die in den letzten 2, 3, 4 Jahren rausgekommen sind, ich denke da an ganz viele EasyJets, die das schon haben, an ganz viele British Airways Flieger tatsächlich, genau. Das sind so ein paar, die mir jetzt einfallen. Ich bin mir gar nicht sicher, wer das noch alles hat oder noch nicht hat. Die haben ADSC und ADSC funktioniert dann irgendwie so, dass der Flieger tatsächlich aktiv angesteuert werden kann, interessanterweise. Also sobald der Flieger sobald quasi du, Tim, im Cockpit irgendwas an dem Flieger änderst, gibt es ein Update von ADSC, was aktiv rausgeschickt wird. Und gleichzeitig kann ich aber als Said, der am Radar sitzt, quasi auch ein Update meiner Informationen quasi bei dir anfragen. ADSB hat immer im Hintergrund funktioniert, ADSC hat so ein bisschen aktivere Rolle und, wieso erzähle ich das Ganze? Ein großer deutscher Carrier hat letzte Woche 2 neue Flieger eingeflottet, die mit ADSC ausgestattet sind. Und ich hatte jetzt einmal ein paar kleinere Fragen zur ADSC. Ich stelle sie gleich. Und tatsächlich auch einfach, was das bedeutet. Du weißt ja ein bisschen mehr als ich, wenn so ein Flieger neu eingeflottet wird, das hast du mir ja mal erzählt, das fand ich ganz interessant, dass dann im ersten Monat ein bisschen anders umgegangen wird mit dem Flieger als im zweiten Monat, ähnlich wie bei einem Auto. Tim, erzähl mal, muss man da anders Gas geben, wenn so ein Flieger neu in der Flotte ankommt, wenn so ein Flieger das erste Mal geflogen wird? Beim Auto sagst du ja, du darfst nicht über 2000 Umdrehungen drehen.
Bevor die Flugzeuge zu den Fluggesellschaften kommen, werden natürlich gründlichst gecheckt und überprüft. Und auch die Fluggesellschaften haben natürlich einen sehr hohen Anspruch, da ein nahezu perfektes Flugzeug zu übernehmen, beziehungsweise natürlich gewährleistet auch der Hersteller die Übergabe eines Flugzeuges, das so funktioniert und aussieht, wie sich der Kunde wünscht. Insofern ist das Flugzeug, wenn es kommt, schon im Zustand, dass es an sich ganz normal so eingesetzt werden kann, wie es gewünscht ist. Trotzdem, wenn ein ganz neues Flugzeug kommt oder wenn in einer Flugzeugbaureihe sich Dinge verändern, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass andere Triebwerkstypen ausgewählt werden und dann an dem Flugzeug verbaut sind, dann nutzen die Fluggesellschaften schon auch die Zeit, um erstmal Erfahrungswerte mit dem neuen Flugzeug zu sammeln und setzen es dann zum Beispiel nur innerdeutsch ein, um eben viele kurze Flüge zu haben. Das hat oft auch was mit Trainingsaspekten zu tun. Also gerade wenn neue Langstreckenflugzeuge kommen, auch da gibt es bekannte Beispiele, zum Beispiel in Deutschland von großen Fluggesellschaften, dass die, um einfach das Trainingsvolumen zu stemmen, weil natürlich viele Piloten in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Flugerfahrung sammeln sollen, dass die Flugzeuge dann für den eigentlichen Zweck untypisch trotzdem dann auf innerdeutschen Flügen, zum Beispiel zwischen Frankfurt und München, eingesetzt werden, weil das Spannende natürlich beim Fliegen und beim Training und beim Erfahrungssammeln ist das Starten und das Landen im Reiseflug. Klar, da gibt es auch einiges, was an Erfahrung gesammelt werden kann und sicherlich auch für die Technik relevant ist, zum Beispiel bei Langzeitbeobachtungen, zum Beispiel wenn Triebwerke lange laufen oder bestimmte Antriebssysteme lange laufen oder wenn die Druckkabine, bestimmte Systeme da auf Langzeit getestet werden sollen, wobei das in der Regel schon früher stattfindet, nämlich bei der Flugzeugzulassung. Deswegen ist es für die Fluggesellschaft tatsächlich wichtig, Erfahrungen zu sammeln. Wie stellt sich der Flieger im täglichen Alltag dar, auch was zum Beispiel die Bodenprozesse betrifft, und je mehr man natürlich dann innerhalb kürzer Zeit darstellen kann und mitnehmen kann, umso besser, weil je früher Dinge auffallen, umso früher lassen sie sich auch beheben und dann für die Zukunft hoffentlich nicht mehr auftreten. Genau, und deswegen ist es so, und da könnt ihr, wenn ihr interessiert seid, und ich weiß, der andere oder andere, auch die, die mich persönlich kennen, wissen natürlich grob, wovon ich rede, dass es eben Flugzeuge gibt, die jetzt hier erstmal nur innerdeutsch eingesetzt werden, aber auch dann bald auf längere Strecken gehen. Und ja, es, ich hatte auch schon das Vergnügen, mit einem neuen Flugzeug fliegen zu dürfen, und das ist wirklich, wie du gesagt hast, halt wie ein neues Auto. Es riecht ganz neu, es sind noch keine Flecken, noch keine Macken. Es sieht wirklich wie aus dem Ei gepellt aus und macht einfach viel Spaß. Und es macht nicht nur uns im Cockpit Spaß, es macht einfach allen Spaß. Und mit allen meine ich alle, die mit dem Flugzeug zu tun haben. Das geht los bei der Kabinencrew, die sich natürlich auch freut, wenn alles noch blitzeblank aussieht und funktioniert. Und
ihr lasst euch wahrscheinlich nicht nehmen, auch den Passagieren zu erzählen, dass das ein Flieger, der ist erst siebenmal bewegt worden.
Die Passagiere freuen sich, und wer mich kennt, weiß, dass ich auch gerne mit den Passagieren interagiere und, wenn es die Zeit erlaubt, mich beim Ein- und Aussteigen an die Türe stelle und gerne und viel Ansagen mache und das den Leuten auch erzählt habe, und dann beim Aussteigen ganz viele sehr freundliche, auch teilweise sehr lustige Kommentare kamen, so nach dem Motto, passt gut auf das Flugzeug raus, auf, macht euch keine Macken in den Lack. Viel Spaß mit dem neuen Flugzeug und so weiter. Also die haben natürlich auch ihren Spaß dran, und die merken das natürlich auch entweder unbewusst, weil es wirklich neu riecht und man schon sehr, sehr, sehr genau gucken muss, um irgendwas, irgendeinen Makel zu entdecken, der natürlich bei älteren Flugzeugen einfach aufgrund von Vergrab, von Brauchspuren da ist. Oder sie merken es halt bewusst, wenn man sie darauf hinweist, und tatsächlich gehen dann auch die Köpfe mal kurz hoch und es findet ein wohlwollendes Lächeln oder Nicken statt. Und die Letzten, die sich auch freuen, das fand ich auch ganz schön, ist auch die Bodencrew, weil auch die freuen sich natürlich, wenn sie mal ein neues Flugzeug zu Gesicht bekommen. Und es gibt nicht wenige, gerade auch so beim Abfertigungspersonal, die noch jung sind und vielleicht auch mal Pilot werden wollen oder gerade in der Wartezeit sind, sich irgendwo beworben haben oder die einfach Spotter sind oder sich sehr für die Fliegerei einfach interessieren und quasi da Beruf und Hobby miteinander verbinden. Ich bin mir sicher, da hört uns die eine oder der andere möglicherweise auch zu. Deswegen unbekannterweise viele Grüße an euch. Und ich wurde nämlich da konkret auch angesprochen auf einem dieser Flüge von einem sehr netten jungen Mann, der uns abgefertigt hat in Berlin, der sich tierisch gefreut hat, auch gesagt hat, der sogar irgendwie ein Foto gemacht hat von dem Flugzeug, das jetzt auf einem dieser in einer dieser Apps als Modellfoto hinterlegt ist für dieses Flugzeug. Ja, also die freuen sich natürlich auch, wenn sie dann so neue Flugzeuge sehen, einfach weil das wirklich was Besonderes ist.
Ja, cool. Das ist ja auch, also kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ich meine, das ist jetzt zwar nicht dein Flieger, den du da bewegst, aber auch wenn wir jetzt irgendwie neue Technologie bekommen haben bei uns und da war irgendwas ganz neu zu klicken und hat sich gut angefühlt, das ist natürlich nicht in dem Umfang wie ein neuer Flieger. Das macht schon Spaß, oder wenn man mal einen Neuwagen bewegen darf. Ich hatte mal ein Auto, das hatte nur ein Auto vom Autovermieter. Das hatte irgendwie nur 700 Kilometer runter. Das fühlte sich einfach wirklich auch anders an. Ja, das war alles noch griffiger und so. Aber musst du da, also meine zwei Fragen, die beziehen sich einmal zum einen auf ADS-C, dazu kommen wir gleich nochmal zurück, ob du da irgendwie, ob du einen Unterschied merkst, wahrscheinlich nicht, tippe ich mal, aber ist ja trotzdem interessant. Aber ob du, hast du da, abgesehen davon, dass er innerdeutsch eingesetzt wird, und quasi viele kurze Umläufe macht, damit auch die Company quasi Erfahrungswerte mit dem Flieger sammeln kann. Wahrscheinlich macht ihr da irgendwie so Erhebungsbögen, so Erfahrungsbögen, irgendwelche Sachen, die euch aufgefallen sind. Aber habt ihr da tatsächlich auch beispielsweise die Anweisung, dass ihr Toga nur in operationell ausnahmsweise notwendigen Szenarien nutzen sollt? Oder gilt beispielsweise die Full Thrust kein Toga benutzen, außer es ist wirklich nötig, Anweisung immer? Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Weil tatsächlich ist das ja sowas, was man beim Auto sagt, die ersten 1000 Kilometer ein bisschen sachte, ja, den Motor nicht so hochtourig laufen lassen und danach kann man gucken oder so. Da gibt es ja verschiedene. Ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch stimmt. Ich tippe mal ja, aber es gibt auch die Leute, die sagen, die Motoren kommen viel besser abgestimmt aus dem Werk. Aber ist das bei Fliegern irgendwie so?
Diese Flüge sind ganz normale Linienflüge. Das heißt, es gelten für diese Flüge die gleichen Regeln und die gleichen Limits wie für sonstige Flüge auch, weil das letztendlich ja auch Teil der Abnahme des Flugzeugs ist. Also das Flugzeug wird erst dann übernommen und an die Fluggesellschaften übergeben, wenn es in so einem Zustand ist, dass das ganz normale Linienflüge durchführen kann. es kann sein, und wer sich so Flugzeugüberführungen anschaut, wo die Flugzeuge zum Beispiel von Finkenwerder, jetzt wo sie in Europa bzw. in Deutschland dann von Airbus ausgeliefert werden, wo die dahin fliegen, kann man zum Beispiel sehen, dass die Flüge nicht unbedingt an die Homebase des Flugzeug der Fluggesellschaft gehen, sondern an eine Maintenance Base, und da findet dann zum Teil noch eine Aufrüstung statt. Es werden noch Systeme eingebaut, die jetzt für das Fliegen nicht direkt relevant sind, aber zum Beispiel für die Piloten oder für die Passagiere, also zum Beispiel Arbeitsmittel wie Electronic Flight Bags oder Internet und so weiter. Aber letztendlich sind die Flugzeuge, wenn sie an die Fluggesellschaft übergeben werden, in so einem Zustand, dass mit den Flugzeugen ganz normale Linienflüge durchgeführt werden können, und deswegen gelten da auch die ganz normalen Regeln und der ganz normale einsetzbare Bereich des Flugzeugs. Wenn Tests gemacht werden sollen, dann werden die nur mit speziell ausgebildeten Testpiloten, nenne ich sie jetzt mal, beziehungsweise sie heißen, glaube ich, Maintenance Check Flight Pilots, durchgeführt. Also es gibt Piloten, die werden dann speziell qualifiziert für diese Aufgabe, und die machen dann solche Flüge. Und solche Flüge gibt es dann aber auch wiederum relativ häufig, wenn die Flugzeuge eine technische Überholung hatten. Also da reden wir dann von einem anderen Szenario, also kein Flugzeug, was neu ausgeliefert wird und dann ready to fly ist, sondern Flugzeuge, die dann eine technische Überholung hatten, entweder aufgrund eines technischen Vorfalls, dass zum Beispiel irgendwas im Flug ausprobiert werden muss an der Steuerung, an den Triebwerken, an welchem System auch immer. Oder eben dann routinemäßig, wenn ein Flugzeug dann in einem sogenannten C-Check oder D-Check, die finden alle paar Jahre statt, sind auch sehr zeitaufwendig, und danach müssen dann auch bestimmte Dinge im Flug getestet werden, und das dürfen dann nur ausgewählte Testpiloten, nenne ich es jetzt mal, also Crews, die eben für speziell diese Flüge ausgewählt oder auch ausgebildet sind, durchführen.
Und das sind dann wahrscheinlich keine normalen Linienflüge mit Passagieren hinten drin, sondern das sind dann die berühmten Testflüge, die bei uns relativ viel Kapazität fressen.
Genau. Also das dürften wir auch gar nicht. Also jeder Flug, auf dem Passagiere fliegen, für den gelten ganz bestimmte Regeln und die ganz normalen vorgesehenen Verfahren und Handbücher und Einschränkungen, die eben dafür zugelassen sind. Alles, was darüber hinausgeht, und das kann zum Beispiel sein, dass ein Flugzeug irgendwo hingeflogen ist und da gab es ein Problem, ein Vogelschlag oder irgendwas mit einem technischen System, wo dann die Fluggesellschaft oder der technische Betrieb sagt, wir holen das Flugzeug jetzt zurück in unsere Homebase, weil wir es da besser reparieren können, als wenn es jetzt in sonst wo steht. Aber es ist eben in keinem Zustand, dass Passagiere damit fliegen können, weil es für die Passagiere entweder einfach mit Einschränkungen verbunden ist oder weil es einfach dafür nicht zugelassen ist, weil es zum Beispiel weil einfach bestimmte systemische Einschränkungen gegeben sind. Und dann werden die Flugzeuge als sogenannte Ferry Flights dann überführt an die Homebase. Das kann unter Umständen eine normale Crew dann machen, da müssen bestimmte Dinge berücksichtigt werden. Aber es kann auch durchaus sein, und das sind aber Extremfälle, dass zum Beispiel ein Flugzeug mit ausgefahrenem Fahrwerk überführt werden muss. Oder weil mit der Druckkabine was nicht in Ordnung ist, also kein normal atembarer und überlebbarer Kabinendruck auch in hoher Höhe hergestellt werden kann. Also vereinfacht gesprochen, die Kabine ist undicht oder sie kann nicht richtig mit Druck beaufschlagt werden. Dann kann es sein, dass so ein Flugzeug auch nur in niedriger Höhe überführt wird. Und dann gelten eben bestimmte Sonderverfahren, und die können dann auch nicht von jedem Piloten geflogen werden, sondern dafür gibt es eben spezielle Piloten, die dann solche Flüge machen. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr selten, und das muss dann auch in enger Abstimmung mit den Behörden und mit dem technischen Betrieb erfolgen.
Okay, das heißt, wenn man so zusammenfassen will, die zwei neuen Flieger, die letzte Woche da eingeflottet wurden, die jetzt im März in den Linienbetrieb gegangen sind, da dürfte man ansonsten nichts von merken, sondern die fliegen halt einfach irgendeine Strecke. Man kann jetzt nicht sagen, keine Ahnung, der Flieger startet irgendwie viel langsamer, als man es normalerweise machen würde. Da merkst du eigentlich nichts. Interessanterweise, apropos, die wurden im März eingeflottet. Der Kollege von mir, der mit CPDC arbeitet, der war dann so, der hat sich also schon auch auf die Einführung der beiden Flieger gefreut, weil er halt ja, also diese ADSC-Einführung ist für ihn halt relevant. Und dann hat er auch gesagt, ja toll, jetzt sind die eingeflottet und jetzt fliegen die Frankfurt-Hamburg, Frankfurt-Berlin. Habe ich gemeint, ja, das ist tatsächlich operationell, ab April werden die scheinbar ganz normal eingesetzt. War das richtig? Tatsächlich einen Monat lang werden die nur auf diesen kurzen innerdeutschen Dingern benutzt?
Ich
oder?
Kann den genauen Zeitraum nicht benennen, aber es gibt eben eine Einflottungs- und Einführungsphase. Was man tatsächlich merkt, und das ist dann auch wiederum mehr diesem speziellen Konzept geschuldet, das sind Flugzeuge, die eigentlich für längere Strecken konzipiert sind, auch wenn sie Kurzstreckenflugzeuge sind, und entsprechend gut ausgestattet, was die Triebwerke und die Triebwerksleistung betrifft. Und wenn du dann mit so einem Flugzeug einen innerdeutschen Flug fliegst, wo wenig Treibstoff an Bord ist, sprich das Flugzeug dann auch relativ leicht ist, dann merkst du natürlich schon auch den Leistungsüberschuss. Und da haben uns auch tatsächlich Passagiere drauf angesprochen, dass die Triebwerke schon ganz gut Power hätten. Und das haben sogar wir auch gespürt. Aber das hat jetzt weniger mit dem Triebwerk oder mit dem Flugzeug oder mit der Neuheit des Flugzeugs was zu tun, sondern mit der Besonderheit, dass wir jetzt eben dieses spezielle Flugzeug, was einfach so viel Leistung hat, dass man es auch auf langen Strecken und mit viel Gewicht gut einsetzen kann, eben auf einer kurzen Strecke mit wenig Gewicht natürlich einen ordentlichen Leistungsüberschuss hat.
Und dann nochmal auf das CPDLC-Ding zurückzukommen. Ich hatte ja schon irgendwie gesagt, was es für mich bedeutet. Das ist jetzt auch noch nicht so krass. Das wird vielleicht irgendwann mal eingebaut. Vielleicht wird das ganz nett, aber bislang haben das noch nicht genug Flieger. Aber jetzt, wenn deine Airline die ersten zwei Flieger damit quasi eingeführt hat, ich glaube, das sind die ersten beiden, hat es für dich irgendwie irgendwelche Auswirkungen? Merkst du davon was oder so?
Wir merken es so daran, dass es uns angezeigt wird, dass das System aktiv ist.
Okay.
Ansonsten auch bei ADS-B haben wir ja keine praktischen Verfahren, die jetzt, wenn alles funktioniert, damit verbunden sind. Das Schöne an den Systemen ist, ja, die laufen,
im Hintergrund.
Genau. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, und wir packen das auch dann in die Shownotes, dieses ADS-B, was es genau bedeutet. Also ADS-B, das ADS steht für Automatic Dependent Surveillance, also automatische Überwachung, sprich Surveillance ist ja das, was ihr macht, Flugzeuge surveillen, also überwachen. Und das B ist Broadcast, also sprich nur ein Aussenden, ungefragt sozusagen. Es strahlt wie eine Radiostation einfach kontinuierlich, beziehungsweise nicht kontinuierlich, sondern es strahlt einfach oder sendet diese Informationspakete ab. Und bei C ist es ein Contract, also wird ein Vertrag sozusagen technisch geschlossen zwischen den beiden Stationen. Und dann kann auch die Station, nämlich ihr am Boden, automatisiert natürlich oder auch vielleicht durch Klick einer Maus Daten konkret abfragen.
Genau, wir haben jetzt schon ein Interface, wo ich tatsächlich ganz aktiv, also ohne dass ich jetzt operationell daraus einen Nutzen habe, einfach, das ist so für die Testzwecke, damit man mal guckt, also ich weiß gar nicht, was damit genau gemacht wird, aber ich kann tatsächlich aktive Queries starten und die Trajektoria bzw. ein ADSC-Output aktivieren für einen Flieger, der gerade irgendwo über Hamburg fliegt, zum Beispiel per Klick tatsächlich, interessanterweise.
Ja, und das ist ja schon ganz spannend, auch was es an Möglichkeiten für die Zukunft ermöglicht im Bereich der Technologie, einfach die Fliegerei natürlich immer noch sicherer, aber halt auch wirtschaftlicher und nachhaltiger zu machen, indem einfach die Berechnungen viel genauer sind, indem viel besser geplant und optimiert werden kann. Und deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt solche Systeme auch haben. Und das wollte ich vorhin auch noch sagen, seit mit den neuen Flugzeugen, dass es einfach Spaß macht, dass die jetzt kommen, dass wir die kriegen, dass auch andere Airlines neue Flugzeuge kriegen, dass insgesamt so viele neue Flugzeuge auf den Markt kommen, weil das einfach auch ein starkes und gutes Signal ist bei all dem, was gerade so auf der Welt passiert, teilweise innerbetrieblich, teilweise weltpolitisch, einfach auch positive Dinge zu haben, über die man sich freuen kann, über die man sich mit anderen freuen kann, über die sich andere für einen freuen. Und das ist einfach so wichtig und das tut gut und das macht Spaß.
Ja, wenn man sich diese Wachstumsraten anschaut, also allein schon irgendwelche indischen Carrier, die mehr Flieger bestellt haben, als manche andere Carrier überhaupt Flieger haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Wegen dem technologischen Nutzen für ADS-C, da bin ich wahrscheinlich noch viel zu unkreativ. Der erste Nutzen, den ich halt habe, ist, dass wir quasi mehr oder weniger bei jedem Flug, nee, bei jedem nicht, aber alle fünf Flieger frage ich mal, wann der Estimated Top of Climb ist, um einfach eine Berechnung zu machen, um ein bisschen drüber nachzudenken, wie ich den Flieger verarbeite und abarbeite. Und tatsächlich ist es einfach ganz cool, wenn man diese Informationen immer wieder aktiv selbst auslesen kann und mit einbauen kann, aktuelle Performance sich anschauen kann, die Cruising Altitude, also du könntest ja viele Informationen automatisch rausziehen. Optimum Altitude, Maximum, also Service Ceiling, sowas kannst du dir ja alles rausziehen. Und wahrscheinlich noch viel weiter. Also mal gucken, was da noch drin steckt. Aber genau, das war jetzt erstmal zu der Einführung und Einflottung der neuen Flieger. Das heißt, ja, bitte.
Genau, und am Ende hat das ja auch Auswirkungen für die Passagiere, die ja auch ganz wichtig sind für uns, weil am Ende machen wir das ja auch nur für die. Und wir sehen es ja immer mehr, dass die Lufträume voller werden, dass teilweise Flieger später losfliegen können wegen Slots, also wegen Luftraumbeschränkungen und Einschränkungen. Und nach meinem Verständnis hilft so ein System ja auch dann, die Lufträume noch besser auszunutzen und dann auch wiederum die Fliegerei einfach pünktlicher und für die Passagiere angenehmer zu machen.
Jawohl, genau. Ich glaube, das wäre es zu dem neuen Flieger, der in deiner Company gerade eingeflottet wurde und ADSC. Vielleicht können wir nochmal, vielleicht lese ich mich da noch ein bisschen mehr rein. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen mal mehr zu ADSB und ADSC und Radar erzählen. Wobei ich weiß gar nicht, ist das so interessant, wie die Technologie hinter meinem Radarbildschirm dahinter genau funktioniert? Aber gucken wir mal, vielleicht ist das Zeug für eine andere Folge. Ich habe eine Frage mir selbst aufgeschrieben für heute, die ich selbst nicht mehr rekonstruieren kann. Irgendwas wollte ich dich nochmal zum Fuel Dumping fragen, basierend auf der vorherigen Folge von uns vom letzten Mal. Ich muss nochmal in die Folge reingehen und überlegen, was ich dich da fragen wollte. Deswegen lassen wir die Frage mal außen liegen. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen von einem Zuhörer, die wir aufgreifen wollten, tatsächlich in Kürze drüber quatschen wollten. Und zwar hat uns Malte gefragt. Es geht um die Lufthansa. Das haben vielleicht manche von euch in den Medienberichten irgendwie mitbekommen. Das war im Februar, als es noch, also das war ja doch ein relativ starker Winter, egal in welchem Aspekt man sich das anschaut, sowohl von den Temperaturen als auch von den Schneefallmengen, als auch von den innerhalb von 24 Stunden gemessenen Schneefallmengen, war das ja ein krasser Winter und da gab es ja diesen einen Fall von ein paar Fliegern, die nachts aus München nicht mehr rauskamen. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Flieger nach Bangkok noch rechtzeitig rauskam. Der hat noch eine Ausnahmegenehmigung bekommen und er konnte, obwohl offiziell ab 11 Uhr das Curfew gilt, konnte der noch starten mit einer Ausnahmegenehmigung vom Landesministerium. Aber es gab irgendwie einen Flieger München-Kopenhagen, meine ich war es, der kam nicht mehr raus. Und da gab es so ein bisschen Probleme damit, dass letztlich summa summarum die Passagiere konnten nicht raus, der Flieger musste quasi bis morgens 5 Uhr oder 6 Uhr am Flughafen stehen bleiben und da haben sich schon relativ viele Leute gefragt, warum. Ich habe da so auch aus der ATC-Perspektive meine professionelle Sicht darauf, woran was gelegen haben könnte. Genau, ich hatte gemeint, wir quatschen mal darüber hier in der Folge, Tim. Was kannst du zu dem Fall sagen?
Ich kann zu dem Fall sagen, dass ich nicht dabei war, deswegen ist es schwierig, dazu viel zu sagen, zumal es auch eine Menge an öffentlichen Stellungnahmen zu diesem Thema gibt. Es gab Pressekonferenzen, es gibt schriftliche Stellungnahmen zu dem Thema, die es sich mal lohnt, dazu zu lesen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass wie immer, wenn in der Fliegerei etwas passiert, sei es was ganz Furchtbares oder eben auch was einfach Unangenehmes und was keiner möchte, wie jetzt in diesem Fall, ohne dass es jetzt für die Menschen Bedrohung für Leib und Leben gewesen wäre. Es war einfach eine möglicherweise unangenehme Situation. Dass wann immer so etwas passiert, dass natürlich ganz viele Aspekte zusammenkommen müssen, also diese berühmte Verkettung unglücklicher Umstände, dass so etwas passiert. Jetzt in dem konkreten Fall war es eben dieser heftige Wintereinbruch und wir hatten das tatsächlich schon mehrfach, dass die Wettervorhersage nicht das wieder gab, was am Ende eingetroffen ist, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also das zeigt nach wie vor, wie schwierig das ist, das Wetter auch praktisch so vorherzusagen, dass alle beteiligten Schnittstellen damit was anfangen können und sich darauf einstellen können. Also in dem Fall war das Wetter einfach wirklich überraschend in der Intensität. Dann kommen eben so Dinge dazu wie ein Nachtflugverbot, das einfach Flexibilität einschränkt und nimmt. Und dann diverse organisatorische Themen und das ist eben der zweite Punkt, wenn so etwas passiert, gibt es eben viele Gründe, die dazu führen, dass am Ende so ein Ereignis eintritt und gleichzeitig dann im Nachgang eben ganz genau analysiert wird, woran lag es denn und was können wir tun, damit das eben in Zukunft nicht wieder passiert. Und ich glaube, dass aus diesem Vorfall auch alle Beteiligten ganz viel gelernt haben, dass die Prozesse, die Infrastruktur, die Kapazitäten, was auch immer da der genaue Grund war, dass das auf den Prüfstand gestellt wird, dass das angepasst wird und dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass das in Zukunft wieder so oder ähnlich passiert, dann deutlich geringer ist. Was ich auch noch sagen möchte zu dem Thema, und das ist dann wiederum das Positive, ist, dass es doch eigentlich erstaunlich ist, wie gut immer alles funktioniert. Weil wenn wir uns überlegen, es fliegen jeden Tag mehrere hundert, teilweise über 1000 Flugzeuge und damit mehrere 10.000 Passagiere von einem einzelnen großen deutschen Flughafen oder dann auch in der Summe betrachtet bei allen Flughäfen in Deutschland und in Europa und auf der Welt los. Und es ist eigentlich, und nicht eigentlich, sondern es ist grundsätzlich immer ein Flugzeug da für einen bestimmten Flug, es ist immer eine Crew da, es ist immer ein Flugplan da, also dass jeder Crew auch weiß, wie der Flug durchzuführen ist. Es wird immer das Gepäck eingeladen, es wird immer getankt, es ist immer was zu essen an Bord, es wird auch immer das, was die Gäste nach dem Essen dann im Flugzeug sozusagen hinterlassen, auch wieder abgepumpt. Das ist meistens das erste Fahrzeug, was ans Flugzeug kommt, der Klowagen. Auch Grüße an die Kollegen, vielen Dank, ihr leistet da echt eine wichtige und gute Arbeit. Und wenn man das mal so betrachtet, man merkt halt immer erst, wie gut das System eigentlich funktioniert und wie viele Räder da wirklich eng getaktet, sodass wir selten nur auf irgendeinen Prozessbeteiligten warten müssen. Klar kommt das auch mal vor, aber man merkt immer erst mal, wenn das passiert, wie gut das System dann doch organisiert ist und wie gut die große, große, große Mehrheit, 99%, der Flieger auf jeden Fall mit allem rausgehen kann, was sie brauchen und in allermeisten Fällen sogar auch einigermaßen pünktlich. Und das ist wiederum das Positive daran. Klar, wenn sowas passiert, das ist unschön. Wie gesagt, alle Beteiligten lernen daraus und das System verbessert sich kontinuierlich. Aber im Großen und Ganzen ist es doch erstaunlich. Und auch da leistet ihr natürlich als Flugsicherung auch einen großen Teil dazu bei, seit deine KollegInnen und du, dass die Fliegerei einfach in dieser Riesenmenge und auch da kurze Zahl, und ich habe gelernt, man soll mal reden, mach mal eine Pause machen, also ich mache jetzt mal eine ganz kurze Nachdenkpause. Wie viele Menschen fliegen jedes Jahr auf der Welt jetzt wieder, beziehungsweise wie viele Tickets werden verkauft? Kurze Nachdenkpause zum Schätzen.
Ich würde sagen, mittlere, also so irgendwas zwischen 300 und 400 Millionen, kommt das hin oder ist es viel zu wenig?
Weltweit liegen wir bei aktuell 4-5
Milliarden. Oh ja,
Menschen bzw. Tickets, 15. Die verkauft werden. Natürlich fliegen da manche mehr, manche vielleicht auch nur einmal in Urlaub. Aber wenn man sich mal diese Mengen vorstellt und wie gut das System dann trotzdem funktioniert, mal ganz abgesehen davon, wie sicher es ist, weil das ist ja die oberste Maxime. Und da will ich jetzt nicht das, was da passiert ist, kleinreden. Ich finde nur insgesamt läuft es dann doch sehr gut. Und man merkt es eben halt dann gerade daran, wenn es halt eben mal nicht so perfekt läuft.
Ja, um auf den Fall im Kleinen noch einzugehen, also zwei Aspekte, die ich immer wieder gehört habe, ist, der Flughafen könnte doch jederzeit irgendwie einen Flieger haben, der als Emergency reinkommt, irgendein Flieger, der in Reiseflughöhe da nachts lang fliegt, der müsste doch auch abgefertigt werden. Also zum einen ist natürlich ein Notfall ein komplett anderer Mechanismus als ein regulärer Fall. Also das muss man einfach so sagen. Und ich will jetzt nicht, ich kann jetzt kein Szenario kreieren und dann sagen, dass es genauso abläuft, aber ich möchte da verdeutlichen, das kann durchaus sein, dass man, wenn man als Notfall irgendwie an einem Flughafen landet, der momentan natürlich den Flieger auch abfertigt und die Feuerwehr ist da und die Krankenwagen sind da, beispielsweise wenn irgendwie ein Passagier einen Herzinfarkt hatte, dass dieser Passagier abgewickelt wird. Aber es kann durchaus sein, dass die restliche Besatzung und die restlichen Passagiere 5 Stunden in diesem Flieger warten müssen, bis sie dann abgewickelt werden. Weil das natürlich was anderes ist. Diesen einen Notfall, egal was jetzt der Notfall ist, ob das ein Flieger ist, der einen Notfall verursacht hat oder Passagiere oder irgendwas anderes, der wird natürlich abgearbeitet. Aber dass das Ganze dann alles ganz smooth läuft, so wie bei einer ganz normalen Landung, muss nicht dann unbedingt so sein. Aber ich möchte, da gibt es sehr viele Szenarien, die man sich ausmalen könnte. Aber da muss man ganz offen sagen, ja, wenn man einen Notfall ausruft, dann greifen natürlich ganz andere Meldeketten, dann greifen ganz andere Verfahren und Sachen, die hinterlegt sind. Und so leid es mir für die Passagiere tut, ich möchte da nicht drinstecken, ist also wirklich, also den Beitrag, den ich bei der Firma da geleistet hat, will ich jetzt auch nicht kleinreden. Wir waren da tatsächlich relativ wenig informiert oder involviert, weil uns gehört die Startbahn an dem Flughafen und das Apron gehört sogar dem Flughafen selbst. Aber selbst wenn, tut es mir für die Leute leid. Quasi ein, das ist jetzt aber doof gelaufen, ist es natürlich nicht, aber 5 Stunden Wartezeit sind 5 Stunden Wartezeit, während natürlich die Kosten, die durch einen Notfall, also eine Notlage und eine ausgerufene Notlage und die Sachen, die dann abgearbeitet werden, das muss man auch immer in Relation zueinander stellen, ja. Und wenn man quasi bei jedes Mal, wenn operationell irgendwie was schief läuft, quasi diese Meldeketten aktivieren würde, da, ja, das ist einfach eine Verhältnismäßigkeit, die da zueinander steht. Deswegen, diese Frage habe ich immer wieder gelesen. Jeder Flughafen, der nachts auch Flugzeuge annimmt, ist in der Lage, die Notlage, die da entstanden ist und die Konsequenzen dessen abzuarbeiten. Operationell ist da jetzt ein bisschen was schiefgelaufen. Ich will das auch weder großreden noch kleinreden. Ich hoffe, dass da dazugelernt wurde. Aber die Mechanismen sind natürlich nicht dieselben zwischen einer Verkettung von ein paar doofen Umständen, die dann dazu geführt haben, dass das jetzt nicht ganz glatt lief, und einer Notlage, die dann irgendwie eine Ausweichlandung machen müsste zum Beispiel.
Ich finde es auch immer wichtig, dass solche Themen dann sachlich diskutiert werden, weil manche Medien natürlich sich dann auf sowas auch drauf stürzen und das sehr emotionalisieren. Ich habe zum Beispiel von keinem Fall gehört, dass da jetzt irgendwas eskaliert wäre. Klar war es natürlich für die Passagiere unangenehm, aber wenn irgendetwas eskaliert wäre, hätten wir das sicherlich mitbekommen. Und ich denke mir auch zum Beispiel, wenn da jetzt ein Langstreckenflug betroffen ist, die Leute sitzen ja auch so mehrere Stunden in diesem Flugzeug, und ob die jetzt da am Boden sitzen und da vielleicht sogar wahrscheinlich der Service dann halt in der Zeit am Boden gemacht wird, oder ob der in der Luft gemacht wird und sie dann Stunden später landen. Natürlich ist es bei einem Kurzstreckenflugzeug ein bisschen was anderes. Da sind alle darauf eingestellt, dass nach wenigen Stunden das Flugzeug wieder verlassen wird. Aber auch da habe ich es selber auch schon erlebt. Wir hatten, ich weiß nicht, wie ich es erzählt habe, in meinem Podcast, mal eine größere technische Geschichte. Wir hatten alle Passagiere schon an Bord. Und es hat 3 Stunden gedauert, bis wir losfliegen konnten für einen Flug, der am Ende nur 1,5 Stunden gedauert hat. Weil wir erst 2 Stunden lang uns mit dem technischen Thema beschäftigen mussten und lange nicht klar war, können wir fliegen, können wir nicht fliegen. Dann war es eine Außenstation, wo wir erstmal ein bisschen gebraucht haben, auch rein formal, bis wir einen Techniker an den Flieger kriegen konnten, der das dann begutachten und bewerten konnte. Und dann haben wir noch, dann war es fertig und dann hat es nochmal 1 Stunde gedauert wegen einem Slot, der dann plötzlich noch reinkam. Also 3 Stunden am Boden mit Gästen, und da haben wir es geschafft gemeinsam, und da hoffe ich und denke, dass das den Kollegen in München in der Nacht auch gelungen ist, die Leute doch so bei Laune zu halten, dass eben die Situation nicht eskaliert ist, sondern dass man eben gemeinsam sich mit der Situation, so unschön und so unpraktisch die halt ist, dann gemeinsam arrangiert hat und am Ende trotzdem alle gesund und einigermaßen zufrieden aussteigen konnten und sagen, ja, war jetzt irgendwie blöd gelaufen, beim nächsten Mal läuft es hoffentlich besser, aber es ist nicht so, dass hier ganz schlimme Dinge passiert werden.
Genau, das kennt man ja manchmal auch vom Zug. Ich musste mal wegen eines Sturms, was quasi irgendwo, also ich musste mal in einem Bahnhof 2 Stunden rumstehen, bevor meine insgesamt schon bereits 8-stündige Zugfahrt, die vom ganz Norden Deutschlands bis ganz im Süden Deutschlands ging, weiterging. Und klar, ich meine, also genau wie du sagst, der Flieger ist ja dafür, sorry, in dem Fall war es ein Zug, der war ja eh dafür ausgestattet und ausgerüstet, dass er seine 8 Stunden fliegt. Vielleicht wäre der in Frankfurt doch mal neu betankt worden mit allem Nötigen. Das musste man dann irgendwie vielleicht vorher abarbeiten, damit die Passagiere da an Bord des Zuges Verpflegung kriegen, ja.
Und wie du schon sagst, der Flughafen ist ja auch betriebsfähig. Also wenn ein Notfall reinkommt oder sowas, die Flugsicherung ist da, die Feuerwehr ist da, eine Polizei ist da. Also die könnten dann in der Notsituation, anderes Setup, wie du richtig sagst, könnten die ja durchaus auch agieren.
Ich weiß gar nicht, ob der Fall so richtig bekannt ist. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, was passiert ist. Der Flieger sollte eigentlich starten zu einer Zeit vor 11, aber es gab einen unfassbaren Schneesturm an dem Tag. Es war alles viel, viel, viel mehr, als man erwartet hat. Und letztlich durften dann von den, ich glaube, 5 Flieger oder es waren ein paar Flieger geplant für den Zeitraum nach dem Nachtflugverbot. Und ein paar von denen haben dann noch eine Abflugerlaubnis bekommen, eine Ausnahmegenehmigung. Dieser eine Flieger nicht. Und was dann die Verkettung der Dinger war, war, dass die gesamte Bodencrew, alle Leute, die den Flieger fertigen den ab, sagen Tschüss zum Flieger und der geht dann. Und das ist dann tatsächlich einfach das Verfahren. Das war der letzte Flieger des Tages, ja. Also wenn der letzte Kunde den Supermarkt verlässt, dann schließen die auch den Laden ab und die sind da leider dooferweise nach Hause gegangen. Das ist natürlich unglücklich. Und der Flieger hat dann doch keine Abflugerlaubnis gekriegt. Ich tippe, also das waren wirklich, wie immer, haben da sehr viele Sachen ineinander reingegriffen. Und das war dann der Umstand, wodurch dann der Tower-Lotse, der sogar davon ausgegangen war, der kriegt jetzt noch diese Abflugerlaubnis. Der hat ihn sogar noch bis zur Startbahn fast begleitet und musste dann nochmal zurückrudern. Und das war nämlich noch ein Teil dieser Frage, die uns gestellt wurde. Bis zu dem Zeitpunkt waren halt auch 20, 30 Minuten vergangen. Das heißt, diese ganzen Besatzungen, die vorher quasi den Flieger noch abgefertigt waren, die waren waren dann einfach schon weg. Die Wagen waren abgestellt. Dann gab es quasi für normale Verfahren keine Ausweichmechanismen mehr. Und jedenfalls die Frage, die dann quasi an uns auch angestellt wurde, das war, bezog sich sehr krass auf den Tower-Lotsen, aber ich glaube, die Frage ist eher allgemeiner gefragt. Der Tower-Lotser hatte wirklich relativ wenig noch mit den Fliegern zu tun, weil der musste dann schlicht und ergreifend an die Vorfeldkontrolle wieder zurückgegeben werden. Und dann hat die Vorfeldkontrolle ihn dorthin begleitet. Und ich glaube, letztlich ist dann halt einfach, solange du da quasi nicht innerhalb eines Emergencies dich bewegst, ist es dann operationell doverweise so, dass man dann halt sagt, ja gut, dann müsst ihr halt da die 3-4 Stunden warten. Auch, das gab aber die Verkettung der Umstände, dass da halt einfach so viel Schnee auf dem Vorfeld lag, dass man sich nicht mehr sicher dort bewegen konnte. Also auch als Flieger war es nicht mehr unproblematisch, da entlang zu rollen. Ich glaube, das sind Dimensionen, die kann man sich in einem Normalfall wahrscheinlich einfach so, wenn man jetzt einfach hier rausguckt, an einem milden Frühlingstag und das dann vergleicht dazu zu einer Konstellation, wo du 20 Zentimeter Neuschnee hast, das ist dann halt einfach eine Einschränkung, die du da hast. Ja. Also, doofer Fall, tut mir leid für die Passagiere. Ich hoffe, dass da tatsächlich dazugelernt wurde und dass die Verfahren ein bisschen nachgeschärft werden, auch für so eine Konstellation, dass du quasi halt irgendwie, keine Ahnung, eine einstündige Rufbereitschaft danach hast oder sowas. Das hätte das ja schon wahrscheinlich abgemildert. Aber für den Fall, dass Notfälle abgewickelt werden müssen, da kann quasi kommen, was will natürlich. So ein Szenario hatte man noch nicht. Das heißt, da ist man dann reingestolpert. Hoffentlich lernt man daraus. Aber für den Normalfall, ein Emergency wird natürlich abgearbeitet. Da würde man dann nicht da irgendwie die Hände in den Schoß legen und warten, bis morgens die Besatzung kommt, sondern da gibt es quasi Rufbereitschaften genau dafür, dass quasi auch eine Emergency abgewickelt werden kann, in dem entsprechenden Rahmen, der dann nötig ist. Ja.
So ist es.
So, dann haben wir das abgearbeitet, so in aller, ich meine, wir waren selbst nicht involviert und es gibt da Pressekonferenzen und es gibt da Erklärungen und das wird sicherlich aufgearbeitet werden, sowohl intern als auch extern. Man kann hoffen, dass so eine Konstellation sich so nicht wiederholt. Wie gesagt, für die Passagiere tut es mir leid, aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder Beteiligte da sein Bestmögliches gegeben hat und niemand die Hände in den Schoß gelegt hat und gesagt hat, hey, so ist es halt, sondern dass da quasi einfach Sachen ineinander gegriffen haben und das dann eine Verkettung von doofen Umfällen und Umständen war. Aber genau, toi, 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 das ist nicht nochmal, also ich meine, allein diese Schneemengen, die wir dieses Jahr hatten, ja, wie oft irgendwelche Flughäfen zugemacht werden mussten, wo man ja eigentlich denkt, du kannst den Flughafen räumen, aber wenn da halt einfach zu schnell, zu viel in zu kurzer Zeit runterkommt, dann geht das halt nicht. Und wir sind halt kein Land wie Finnland, wo man sagt, ja gut, wir haben Operations dafür, dass wir auf Schnee landen dürfen. Ja, du, auf einer Schneepiste kannst du da ja auch landen. Bist du schon mal auf einer Schneepiste gelandet, Tim?
Definiere Schneepiste. Schneepiste gibt's in dem Sinne nicht. Also ich bin schon auf einer Contaminated Runway gelandet, wo eine Bremswirkung gemeldet wurde, die eben nicht das ist, was wir normalerweise haben. Weil du das ist, was du mit Schneepiste meinst.
Ich weiß gar nicht, was ich mit Schneepiste meine. Tim, das nehmen wir nicht in die nächste Folge, ja. Wir haben jetzt auch schon lang genug gequatscht. Ja. Hast du noch was zu sagen?
Ich möchte gerne auch Leute grüßen, nämlich die Johanna.
Das schon wieder?
Den Namen doch mal gehört. Ja, den Namen hat auch noch nicht genannt, oder? Sie wollte so, eigentlich auch nicht genannt okay. werden, aber sie meinte es auch nicht schlimm, wenn der Name mal fällt. Also, liebe Grüße und an das ganze Team vor allem und auch an unsere neuen Zuhörer. Wir wissen, wir haben ja ein paar neue Zuhörer, die uns auch kürzlich persönlich kennengelernt haben und die wir persönlich kennengelernt haben. Deswegen ganz viele Grüße auch an euch und an alle anderen.
Wunderbar. Gut, ich habe, glaube ich, niemanden zu grüßen diesmal. Aber es macht auch nichts. Es hat Spaß gemacht. Ich habe wieder was dazugelernt.
Ich habe für uns beide gegrüßt.
Ja, das ist okay. Im Schnitt haben wir eine Person gegrüßt. Fürs nächste Mal nehmen wir mal die Frage mit, was eigentlich eine Contaminated Runway so ist, ja, und was es da für Beschaffenheiten gibt und so. Und ich gucke mir noch mal rein, was ich eigentlich dich zum Fuel Dumping fragen wollte. Irgendwas war da. Ich habe da auch was im Hinterkopf, aber ja.
Mach das.
Tim, vielleicht hören wir uns ja an Ostern. Ich glaube, der Plan war, dass wir uns nicht hören werden, aber macht ja nichts. Tim, vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich auch eine schöne Zeit. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, wenn ihr Rückmeldungen oder Feedback an uns habt, werdet es gerne los. Wir freuen uns darüber, egal ob ihr das bei Spotify macht, wo wir ja, wie letztes Mal angekündigt, Kommentare jetzt auch lesen oder per E-Mail an podcast@radar-contact.de. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Tim, heute. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Danke auch an dich, Seid, und an euch an den Empfangsgeräten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Macht's gut.